was nur am Anfang oder am Beginn des Lebens eines Christen steht, im Sinne von, wir werden Christen, wir entdecken, dass Gott uns begnadigt, dass er unsere Sünde vergibt, dass wir die Gnade annehmen und danach Gnade oder so eine Art, wie eine Art Gott so einen Delete-Button drückt. Dankeschön, ihr seid klasse. Dass Gott so einen, sind Sie nicht toll, unsere Techniker? Und wenn ihr jetzt noch mal ein Mikro so ein kleines bisschen irgendwas rausnimmt, dass ich mein eigenes Atmen nicht so höre, wäre auch nicht schlecht. Und dann sind wir für heute perfekt. Genau das. Gnade ist nicht etwas nur, was uns ursprünglich am Anfang rettet, in den Delete-Button unseres alten Lebens drückt und wir dann weitermachen auf eine andere Art der Begegnung mit Gott, sondern dieselbe Gnade, die uns im Moment, wenn wir zu Christus kommen und sagen, wir brauchen dich, dieselbe Gnade, die uns rettet, dieselbe Gnade begleitet uns doch täglich im Leben weiter, ist für uns da und wir brauchen diese Gnade täglich. Wir leben von ihr, wir atmen sie ein. Es wird nie an den Punkt kommen, wo wir sagen, danke Gott für deine Gnade, das war gestern, heute ist was anderes. Sondern diese Gnade, die Gott uns geschenkt hat, ist etwas, was kontinuierlich für uns da ist und sie uns weiter trägt. Und deshalb habe ich auch diese Predigt heute in unserer kleinen Reihe Erstaunliche Gnade genannt, Gnade, die trägt. Weil es heute nicht darum geht, um die Gnade, die uns erstmals gerettet hat, sondern die Gnade, die kontinuierlich mit uns ist und auch heute weiter mit uns ist und morgen für uns da sein wird. Warum das so interessant ist oder warum mir dieses Thema so wichtig ist, nämlich dass Gnade uns weiter begleitet und wir diese Gnade brauchen, hängt unter anderem auch mit einer Begebenheit zusammen, die mich wachgerüttelt hat und mich die Frage gestellt hat, welche Rolle spielt denn die Gnade in unserem alltäglichen Leben und wie wichtig ist die Gnade Gottes in Bezug, dass sie uns nah bei Jesus hält. Es war folgendes, ich war 1998 in Kansas City, habe mein Theologiestudium gerade begonnen. Es war ein riesengroßes Auditorium damals von der Gemeinde, bei der ich Teil war, oder was heißt riesengroß, aber für deutsche Verhältnisse, 2000 Mann ging da ungefähr rein, 2000 Mann kam auch immer pro Gottesdienst, mit ungefähr, glaube ich, 2 oder 3 Gottesdiensten am Wochenende. Und als ich da war, gab es wie so eine Art, man kann schon fast sagen, Mini-Erweckung damals in Kansas City. Die Leute sind von überall aus der Welt hergereist, haben auf den, das war so ein alter Eishockey-Ring, auf der Empore da Platz genommen, konnte man also auf den Rängen sitzen. Und die Lobpreiser haben geprobt und während der Probe vorne, also die Viertelstunde sozusagen, bevor es bei uns losgeht, standen die Leute schon mit erhobenen Händen da, die Tränen liefen über die Augen, weil einfach die Gegenwart Gottes so präsent war. Und dann ging der Lobpreis los und es war extrem selten, dass man einfach nur so dagestanden hat und gesagt hat, ja, was wird denn jetzt, sondern man war in allermeisten Fällen sofort intensiv, auch emotional dabei, weil einfach Gott etwas Besonderes gewirkt hat und uns hineingezogen hat in seine Gegenwart und in dieses Gefühl, ihn zu spüren und ihn zu genießen. Und während ich mitten im Lobpreis stehe und die Hände hochhalte, kommt plötzlich ein Gedanke in mein Gehirn. Und ich weiß bis heute nicht, wo der herkommt. Vielleicht war es der Teufel, vielleicht war es selbst, vielleicht war es Gott. Und dieser Gedanke war einfach nur, ich stelle sich eine Frage in meinem Kopf und diese Frage war, warum denkst du oder wer sagt, dass du in 10 Jahren immer noch anbeten wirst? Und ich war gerade mitten in der Anbetung und dachte mir, also so ein Blödsinn, ja. Aber dieser Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen und ich habe meine Hände runtergenommen und habe gedacht, stimmt eigentlich? Wer sagt, dass ich morgen noch anbeten werde oder morgen vielleicht aufhören werde zu glauben? Und diese Frage hat mich so sehr bewegt, ich konnte sie in dem Augenblick nicht mehr loslassen, dass ich mir es zum Ziel gestellt habe, innerhalb von einem Jahr mir eine Liste zu machen, um herauszufinden, wer ist eigentlich ultimativ dafür verantwortlich, dass ich bei Christus bleibe. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich war mir ja sicher, dass es sozusagen nur 2 große Alternativen gibt, nämlich die eine Alternative Nummer A, dass Gott selbst ultimativ dafür verantwortlich ist, dass ich bei ihm bleibe und dass er derjenige ist, der mich in alle Ewigkeit bewahrt und nah bei ihm hält. Oder Variante 2, ich muss selbst alles daran setzen, bei Christus zu bleiben und mit dem Restrisiko, dass es einen Glaubensabfall gibt, einfach leben und mich arrangieren. Und ich habe dann einfach Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte die Wahrheit wissen, denn ich möchte auch gemäß der Wahrheit leben. Und ich habe einfach so eine Art, einen großen Notizblock genommen, ein Notizbuch genommen, habe da 2 Spalten aufgemacht und habe auf der linken Spalte draufgeschrieben, Gott bewahrt mich davor abzufallen, also im Sinne von, er ist ultimativ dafür verantwortlich. Und wenn ich abfalle vom Glauben, ist er derjenige, ich sag's mal in Anführungsstrichen, der daran schuld ist. Oder B, es gibt Warnungen, die andeuten, dass ich vom Glauben abfallen kann und ich dafür verantwortlich bin. Und dann habe ich einfach mir zum Ziel gesetzt, in einem Jahr die Bibel durchzulesen. Und immer wenn es eine Bibelstelle gibt, die dieses Thema betrifft, die in die jeweilige Kategorie einzuordnen. Und dann ist Folgendes dabei rausgekommen. Beide Seiten haben sich reichlich gefüllt. Und ich habe dann einfach im Laufe des Jahres überlegt, wie es denn sein kann, dass auf der einen Seite wir doch tatsächlich Verheißungen von Gott haben, der sagt, ich habe dir bereits ewiges Leben versprochen, es ist sicher, es ist fest, ich habe dir bereits eine Anzahlung gegeben, dass du ewiges Leben erben wirst. Wir haben Zuspruch der Treue und der Barmherzigkeit Gottes, dass er uns hält. Und auf der anderen Seite aber auch Warnungen, die uns sozusagen eindrücklich darauf hinweisen, dass unser Herz nicht bitter wird, dass wir am Glauben festhalten, dass wir auch in Zeiten der Schwierigkeiten auf ihn vertrauen, dass wir mit Sünden nicht spielen. Und beide Seiten waren so prominent da, dass ich mich gefragt habe, wie passen die beiden Sachen damit zusammen? Und meinen Lösungsansatz möchte ich heute euch vorstellen. Und bevor wir aber zum Resultat kommen, möchte ich in den eigentlichen Predigttext nämlich heute mit euch gehen, nämlich zu Johannes 10. Ein ganz berühmter oder bekannter Vers. Es ist der sogenannte gute Hirte, die gute Hirte-Rede aus dem Johannes 10 und wir können den einfach zusammen lesen. Da sagt Jesus von Vers 11 an in Johannes Kapitel 10. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Und er lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her. Einem solchen Mann, dem die Schafe selbst nicht gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Und dann geht es weiter vom Vers 25 an. Jesus entgegnete, ich habe euch bereits gesagt, doch ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen und darum glaubt ihr mir nicht. Meine Schafe hören aber meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie jemals aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Wenn wir uns das Johannesevangelium anschauen, gibt es, so als eine kleine Nebenbemerkung, ein ganz interessantes Phänomen. Nämlich im ersten Kapitel gibt es einen sogenannten Prolog, eine sogenannte Einführung. Und in dem Prolog sind all die Themen, die Johannes im Rest seines Evangeliums im Detail erklärt, kondensiert, zusammengefasst auf 18 ganz knappe, intensive Verse. Und wer mal das Johannesevangelium studiert und einfach mal guckt, wo denn das Wort Gnade im Johannesevangelium vorkommt, wird eine riesengroße Überraschung erleben. Denn das Wort Gnade kommt genau 4-mal im Johannesevangelium vor. Und nur am Anfang des Johannesevangeliums, nur im Prolog, nur in der Einführung. Und da heißt es, und das Wort wurde Fleisch, also Jesus Christus wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Da war es gerade Nummer 1. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. 2 und 3. Nun Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gnade und Wahrheit aber sind durch Jesus Christus gekommen. Nummer 4. Und nun funktioniert das folgendermaßen. Das Vorwort dient dazu, einen Geschmack zu bekommen für das, was in der Zukunft passiert. Das heißt, du liest das Vorwort und kriegst schon mal die wichtigen Themen mit und du freust dich darauf, auf das, was in der Zukunft kommt. Das heißt, du liest das Johannesevangelium und denkst, klasse, Gnade, das werde ich lesen, das ist genau, was ich brauche in meinem Leben. Und dann liest du das Rest des Johannesevangeliums und findest das Wort Gnade nicht ein einziges Mal wieder. Und jetzt muss man sich Folgendes fragen. Hat Johannes entweder irgendwie die Gnade aus den Augen verloren oder ist die Gnade auf so eine Art und Weise in der Leben und in dem Wirken von Jesus Christus verpackt, dass man das gar nicht erwähnen muss, dass man nicht nochmal dazu schreiben muss, ach und übrigens, das ist Gnade. Sondern indem man Jesus sieht, indem man erkennt, wer er ist, indem man sieht, was er hört, was er gesagt hat und sieht, was er getan hat, merkt man, oh, welch große und faszinierende Gnade. Und genau das ist es. Obwohl das Wort Gnade nie wieder vorkommt im Johannesevangelium, sehen wir auf Seite für Seite immer wieder die große Barmherzigkeit und die große Gnade Gottes in der Person von Jesus. Und unter anderem auch hier in Johannes Kapitel 10. Wir haben doch eben gerade diese Metapher des guten Hirten gelesen. Die Idee, dass es hier jemanden gibt, glorreiche zweite Person der Dreieinigkeit, kommt und wird Mensch und gibt sein Leben für Schafe, die es nicht verdient haben. Ist das Gnade oder ist das keine Gnade? Und so mal ganz nebenbei, weil das einer unserer angegriffensten Punkte in der jetzigen Zeit gerade ist. Gnade wird angegriffen durch eine ganz subtile Änderung der christlichen Theologie. Wenn du dir Bücher kaufst, Predigen hörst, guckst, was so Leute auf ihren Blogs schreiben, dann hört man ganz oft oder liest man ganz oft, dass Gnade bedeutet, Jesus hat sein Leben für mich gegeben, weil ich es ihm wert bin. Und in dieser Idee liegt ein Fünkchen Unwahrheit, die aber fundamental ist, um Gnade wirklich zu verstehen. Es ist nicht so, dass Jesus sein Leben für die Schafe gegeben hat, weil die Schafe so wollig weich waren, weil die so kuschelig waren, weil er die Schafe unbedingt gebraucht hat, weil die so tolle blaue Augen hatten oder was auch immer. Jesus hat in den Schafen nichts gesehen, wozu es ihn getrieben hat, dass er gesagt hat, damit rechtfertigt sich das, was ich tue. Es gibt keine Rechtfertigung für Gnade. Es wird nicht der Punkt kommen, wo wir eines Tages im Himmel stehen und sagen werden, jetzt ist uns klar, warum du Gnade mit uns hattest. Jetzt sehe ich meinen eigenen großen Wert vor dir. Und deshalb war das doch selbstverständlich, dass du für mich dein Leben gegeben hast. Das Besondere an Gnade ist doch tatsächlich, dass sie unverständlich, außergewöhnlich, besonders erstaunlich ist und dass sie nicht eine Antwort ist oder eine adäquate Reaktion, was Gott in uns sieht und in uns gefunden hat. Wenn wir das Neue Testament lesen, sehen wir nirgendwo diese Idee, als wenn Gott sozusagen der heimliche Entdecker vom Grand Prix war, von irgendjemandem, keine Ahnung, dessen Talente irgendwo versteckt war und man den Superentdecker Jesus Christus brauchte bei Germany sucht den Superstar. Und Jesus Christus, niemand hat mich entdeckt, niemand sieht eigentlich, wer ich wirklich bin, welche wertvolle, tiefgehende Persönlichkeit im Inneren bin, aber ich habe ja Jesus, der mich entdeckt hat. Es tut mir echt leid, wenn du das denkst, aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, auf jeder Seite des Neuen Testamentes, wenn wir umblättern, sehen wir eine Beschreibung von wir selbst, dass wir Übeltäter, dass wir Missetäter, dass wir nutzlose Leute waren, bevor Jesus Christus uns gekauft hat. Wir haben es nicht verdient. Die Metaphern, die Jesus Christus oder die Schreiber des Neuen Testamentes für uns verwenden, bevor wir zum Evangelium, bevor wir an Jesus Christus geglaubt haben, waren nicht geheimer Superstar unentdeckt, sondern Feind, Mitläufer des Satans, ohne Kraft, irgendetwas für Gott zu tun, abgefallen vom Glauben, nichts Gutes an ihm, Sünder, Verbrecher. Alle Metaphern, die unser Leben beschreiben, bevor wir zu Christus gekommen sind, sind eindeutig negative Metaphern. Und das Besondere an Gnade ist nicht, dass Gnade endlich in uns etwas entdeckt hat, was niemand anderes gesehen hat, sondern das Besondere an Gnade ist, dass wir vor Gott stehen werden und sagen, warum hast du mir Gnade geschenkt? Und es auf diese Antwort in alle Ewigkeit, auf diese Frage keine Antwort geben wird. Sondern wir in alle Ewigkeit vor Gott stehen werden und sagen können, es hängt nicht von mir ab, es ist unabhängig von mir, es hängt einzig und allein von deiner grandiosen, faszinierenden Fähigkeit ab, mir Gnade und Barmherzigkeit geschenkt zu haben. Das ist das Erstaunliche an Gnade. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben gesehen, dass ein großer Anteil von Gnade oder dass Gnade damit illustriert wird im Johannesevangelium, dass Jesus sein Leben für die Schafe gibt. Und dann passiert aber Folgendes. Die Metapher des guten Hirten geht weiter. Die Metapher fängt an, indem der gute Hirte sein Leben für die Schafe gibt. Aber die Metapher im Johannesevangelium ist damit noch lange nicht zu Ende, sondern die Metapher geht weiter. Und zwar hier in den Versen, die ich euch auch vorgelesen habe, ein Teil der guten Botschaft, ein Teil dessen, was den guten Hirten zum guten Hirten macht, ist nicht nur, dass er sein Leben für die Schafe gibt, sondern dass er die Schafe bei sich hält. Ein großer Anteil dessen, was ihn zum guten Hirten macht, ist nicht, dass er dich nur erkauft und dann auf die Weide schickt und sagt, du mach mal, ich guck dir zu. Und dann läufst du da weg, stürzt den Abgrund runter, brichst du das Bein und der gute Hirte sagt, tja, selber Pech gehabt. Bleib doch einfach da, wo ich gesagt habe. Ein Teil dessen, dass der gute Hirte ist, dass er uns bewahrt davon, in den ewigen Tod abzustürzen. Ein Teil dessen, was den Hirten zu einem vertrauenswürdigen Hirten macht, ist, dass er nicht nur Kinder in die Welt gebracht hat, sondern dass die Kinder er auch erhält. Auch manchmal gegen ihren Willen. Ich weiß nicht, was ihr eine Vorstellung von einem guten Vater habt, aber ich bemühe mich zumindest oder hoffe, ich bin neben all meinen Fehlern irgendwo ein guter Vater. Wenn meine Kinder an einer geschäftigen Straße stehen und ich ihnen sage, pass mal auf, ich habe euch gewarnt vor den bösen Autos, die viel zu schnell fahren, aber ihr habt euren eigenen freien Willen, ich habe euch ausreichend gelehrt, ihr wisst, wo die Gefahr ist, und jetzt kommt sie recht im Leben. Oder werde ich trotz meiner Warnung, trotz meiner Erklärung, dass die Elektroautos gefährlich leise fahren, man die nicht erkennt von Weitem, ja, werde ich trotzdem ein Argusauge auf meine Kinder werfen und werde sie in dem Augenblick, wo sie versuchen, die Straße zu überqueren, nicht mit aller Kraft und Gewalt festhalten und sagen, da gehst du nicht rüber, mein Freundchen. Selbst wie der zappelt und noch so will. Und wenn der da sagt, aber Papa, ich will, das ist in dem Augenblick voll egal. Es ist ein Teil dessen, was einen guten Vater ausmacht, dass er sein Kind vor großem Schaden bewahrt. Nicht vor allem Unsinn. Nicht auch vor kleineren Gebrechen. Manchmal sage ich auch zu Nadja, lass ihn mal. Ja? Wir haben es ihnen gesagt, so ein bisschen Schmerz tut weh. Ist auch gut, ist Teil der Lernerfahrung, aber ich werde ihm davor bewahren, ich werde meine Kinder davor bewahren, soweit es in meiner Kraft steht, zu Unglück zu kommen. Und jetzt, wenn wir uns den guten Hirten angucken und diese Idee, dass Jesus sagt, die Schafe sind in meiner Hand, versuch sie aus meiner Hand herauszureißen, müssen wir als allererstes mal so unser Bild korrigieren, was wir von dem guten Hirten haben. Weil ich denke, unser Bild von dem guten Hirten ist auf Folgendes geprägt. Wir kennen das. Das ist so, wenn wir sagen, Johannes 10, der gute Hirte, dann haben wir so ein paar Ikonenbilder, so ein paar Bilder aus, keine Ahnung, früheren Jahrhunderten vor Augen, wo so ein leicht femininer Jesus mit langen, lockigen, gut geölten Haaren, perfekt geschnittenem Bart, langen Fingern, barfuß natürlich auf den spitzen Steinen Galiläas sozusagen langläuft und mit seinen zarten Händen sozusagen mit der einen Hand das Schaf hält und mit der anderen sanft ein paar Blüten pflückt. Ja. So, das ist unsere Idee von einem guten Hirten. Da habe ich einfach mal Folgendes gemacht und habe einfach mal gegoogelt und habe mal eingegeben, was wiegt ein Schaf? Und Google sagt mir, dass ein männliches Schaf zwischen 45 und 160 Kilo wiegt und ein weibliches Schaf zwischen 45 und 100 Kilo wiegt. Nehmen wir mal den Mittelwert. Nehmen wir mal so 70 Kilo, das Durchschnittsschaf. Wie viel Kilometer hält der das durch? Ist nicht. Und ich glaube, jetzt müssen wir unser Bild korrigieren von dem, was ein Hirte im ersten Jahrhundert ist. Ich glaube, die Hirten im ersten Jahrhundert waren raue Burschen. Es ist etwas übertrieben. Es ist etwas in die andere Richtung übertrieben, aber ich denke, es trifft es viel besser. Ja, das ist Jesus. Ich habe in geheimer Mission auf archäologischen Ausbildungsstellen doch ein Bild von ihm gefunden. Nein, aber ich denke, es ist manchmal ein bisschen Übertreibung auch ganz nützlich, um unser Bild zu korrigieren. Es geht noch nicht mal um Jesus, es geht um das Idee eines Hirten. Wer ist ein Hirte im ersten Jahrhundert? Und ich denke, das Bild von einem Hirten ist, müssen wir korrigieren, das sind raue Kerle, die Tag und Nacht bei Wind und Sonnenschein draußen verbringen, kilometerlange Märsche unternehmen, weil es gibt es nicht dieses Futter, was aus dem Silo kommt im ersten Jahrhundert, wie diese, Futterfabriken, die wir heute haben. Kerle, die über Stock und Stein rennen müssen und auch, wie wir das aus der Idee des Hirten manchmal auch von der Antike wissen, die 99 in einer sicheren Umgebung lassen, um ein Schaf zu suchen und irgendwo eine Felsspalte zu finden und der das tragen muss. Hirten im ersten Jahrhundert waren raue Kerle. Und die Idee ist, eines starken Mann, der Fähigkeiten hat zu retten. Du musst dir so einen Mann vorstellen, der ein Schaf auf seiner Schulter hat, auf der einen Seite, und der andere noch frei hat und sagt, versuch mir das Schaf zu stehlen. Das ist die Idee dabei. Das ist die Idee und das ist das, was rübergekommen ist, als Jesus gesagt hat, ich kenne meine Schafe, die gehören mir. Versuch mir eines aus meiner Hand zu reißen. Versuch mir eines zu stehlen. Ich werde meine Kraft dafür einsetzen, dass das nicht passieren wird. Und um sicher zu gehen, dass wir auch wirklich die Botschaft verstanden haben, wie sicher wir in seinen Armen sind, sagt Jesus, ach übrigens, der Vater hat auch da noch eine Rolle dabei. Der allmächtige Gott und ich sind eins. Der allmächtige Gott hat die Schafe ebenso in seiner Hand. Versuch von Gott zu stehlen. Hast du schon mal versucht, von Gott was wegzunehmen? Versuch's mal. Versuch mal, ihm etwas zu stehlen, ohne dass er es merkt und ohne dass er dir auf die Finger haut. Die Idee funktioniert nicht. Der Allmächtige wird das beschützen, was sein ist, gegen jeden bösen Einfluss. Und das ist wunderbare, gnädige Botschaft für uns, die wir zu ihm gehören. Gott, der Vater, hält uns in seiner Hand und er wird uns bewahren und er wird uns in seiner Nähe halten. Wir haben eine größere Sicherheit, als nur unseren eigenen Willen bei ihm zu bleiben. Unsere Sicherheit ruht darin, dass Christus seine Aussage wahr macht. Wenn wir vom Glauben oder wenn du oder ich vom Glauben abfallen, ist nicht nur unser eigener Glaubensabfall auf dem Spiel, sondern die Wahrhaftigkeit von Jesu Worten, der gesagt hat, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Er wird sich dafür einsetzen, mit all seiner Treue und mit all seinen Fähigkeiten, dass wir nah bei ihm bleiben werden. Er ist bei uns in der Zukunft, um uns in seiner Nähe zu halten. Und es liegt ultimativ nicht in unseren Händen, sondern es ist ultimativ die Gnade von Jesus, die uns nah bei ihm hält. Und warum ist das so wichtig? Ich glaube, das ist Jesus wichtig, weil es die innere Einstellung ihm gegenüber ändert, unser Vertrauen ändert, wie unser tägliches Leben aussieht. Weil Petrus hatte eine Zuversicht in seinem Herzen, nämlich, dass er es aus eigener Sache schafft, bei Jesus zu bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Stelle selber dran erinnern könnt. In Matthäus Kapitel 26, Vers 33 sagt Petrus zu Jesus, und wenn all die anderen abfallen, ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht verleugnen. Ach echt, ist Petrus? Das ist die Antwort von Jesus. Die Sonne wird noch nicht mal aufgegangen sein. Der Hahn wird dreimal gekräht haben. Da wird gar nicht viel Zeit vergehen. Du bist kaum aufgestanden und aus dem Bett gefallen. Und schon hast du mich dreimal verleugnet. Nein, niemals. Ja, bis in den Tod werde ich mit dir folgen. Das ist Selbstzuversicht. In eigene Fähigkeiten bei ihm zu bleiben. Und die Lösung liegt woanders. Nee, Petrus. Der Satan hat gebeten, dass er dich schütteln möge, dass er dich rütteln möge, um zu gucken, was da an Substanz übrig bleibt. Und weißt du was, Petrus? Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht verloren geht. Und dann schüttelt der Teufel mal so ein bisschen. Und was ist übrig geblieben bei Petrus? Nichts. Und was hat Petrus dazu gebracht, dass er umkehrt und bei Christus geblieben ist? Das Gebet von Jesus. Christus hat den ganzen Unterschied gemacht. Es ist erstaunliche Gnade von ihm für uns da, dass er uns nicht nur rettet, sondern dass er uns auch bei ihm hält. So, was machen wir denn aber jetzt mit diesen ganzen vielen anderen Stellen, die wir im Neuen Testament haben? Nämlich, ich habe euch nur mal so einen kleinen Auszug gebracht, auf der einen Seite, auf der linken Seite, Gott sagt, er ist ultimativ dafür verantwortlich, seine Gnade ist ultimativ dafür verantwortlich, dass er uns trägt. Und auf der anderen Seite haben wir Warnungen in der Schrift, die uns dazu aufforderungen, alles daran zu setzen, keine Bitterkeit in unserem Herzen zuzulassen, bei Christus zu bleiben, auch wenn es schwierig wird. Und ich habe euch einfach nur mal ein paar von denen mitgebracht. Zum Beispiel Matthäus 10, 22, das ist der Lieblingsvers von Uwe. Ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens Willens, wer aber ausharrt. Also weil Uwe, wer ihn nicht kennt, der hat nicht mehr viele Haare. Bis zum Ende, der wird errettet werden. Nein, die Idee ist, wer ausharrt, wer dranbleibt. Nicht wer gut anfängt, sondern wer den Marathonlauf durchhält, bis wir von Angesicht zu Angesicht vor ihm stellen, derjenige wird errettet werden. Oder im Kolosser 1, Vers 22 bis 23. Und euch, die ihr einst Feinde wart, hat er aber euch nun versöhnt, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, wenn ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, die ihr gehört habt. Oder im 1. Korinther, Kapitel 6. Muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, kein Anteil am Reich Gottes bekommen werden. Macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Da gibt es natürlich noch eine gute Seite der Medaille. Das wart ihr einst, aber Gott hat euch davon gereinigt, freigemacht, etc., etc. Aber die Warnung bleibt trotzdem bestehen. Es funktioniert nicht, als Christ zu sagen, ach ja, so ein bisschen Sünde können wir so nebenbei noch stehen lassen. Ich arbeite ja im Kaffeedienst mit. Das ist schön, dass du im Kaffeedienst mitarbeitest, aber Sünde in einem Bereich wird nicht kompensiert durch Hingabe in einem anderen Bereich. Gott fordert uns auf, alle Bereiche unseres Lebens vor ihm offen zu stellen und sagen, lass mich daran arbeiten, lass mich meinen Finger an jede Stelle deines Lebens stellen und halt nicht das Schild vor mir hoch, Kaffeedienst, wenn ich im Bereich der Finanzen, der Geldgier, des Schlechtredens, oder der moralischen Transformation etwas arbeiten möchte. Und wenn wir diese beiden Sachen haben, wenn wir auf der einen Seite die Treue Gottes haben, die sagt, ich halte dich, es hängt nicht von dir ab, es hängt von meiner Treue ab und von meiner Gnade, dass du bei mir bleibst. Und auf der anderen Seite wir Warnungen haben, die sagen, bleib dran im Glauben, lass Glauben aktiv wirken. Gibt es, ich fasse es theologisch ganz kurz zusammen, müsst euch keine Sorgen machen, ich gehe nicht ins Detail, gibt es im Großen und Ganzen, kondensiert mal 4 Möglichkeiten, wie wir diese Spannung auflösen, wie wir diese Liste, die wir auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben, wie wir auf der irgendwie mit zurechtkommen. Auf der Folie links gibt es sozusagen Theologen, die nehmen die Warnungen nicht ernst und die sagen einfach, ich vertraue auch als Theologe einfach auf die Verheißungen Gottes. Einmal gerettet, immer gerettet, völlig egal, was da passiert. Und wenn Gott da irgendwelche Sachen warnt, dann warnt er vielleicht Leute, die sein Herz niemals Jesus gegeben haben oder vielleicht verlieren die ihre Belohnung, aber im Himmel kommen sie so oder so. Ich weiß nicht, ob das die beste Synthese dieser Kontraste ist. Auf der anderen Seite, auf ganz rechts, gibt es unwahrscheinlich viele Theologen, die sagen, wisst ihr was, Leute, es gibt so viele Warnungen, im Zweifelsfall nehmen wir die Warnungen ernst und wir schieben die Verheißungen beiseite. Und dann gibt es immer so eine Furcht- und Zitterpredigten, wo man immer, keine Ahnung, so jeden Sonntag auf den Knien liegt und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich versuch's, ich mach's besser, Hilfe, doch, ich streng mich an. Ich glaube, es ist auch nicht so richtig die richtige Lösung. Weil es gibt sowohl die Verheißung als auch die Warnungen. Und man muss einen Weg finden, wo man beiden gerecht wird, auch in der Theologie. Deshalb gibt es nur, oder was heißt, gibt es noch die zwei mittleren Varianten. Nummer B ist sozusagen, die Warnungen dienen als Test für echten Glauben. Und ich denke aber, weil wir nicht die Zeit haben, gehen wir jetzt hier nicht so rein, machen wir mal in der Bibelschule. Nummer C, und das möchte ich, das ist das, was ich euch vorschlagen möchte als die vernünftigste Alternative oder an dem, was ich als am plausibelsten Methode halte, die Sache auf einen Nenner zu bringen. Jawohl, es gibt Warnungen und die sind echt. Und es gibt Verheißungen und die sind echt. Und die Warnungen dienen dazu, Gottes Verheißungen zu erfüllen. Das heißt, beides ist wahr und beides ist real. Und ich weiß, dass das schwierig zu verstehen ist. Und ich habe dieses Wochenende ein faszinierendes Beispiel wieder gefunden, woran man das erklären kann. Und ich habe euch hier einfach die Bibelstelle aus der Apostelgeschichte, das ist nicht Vers 10, sondern nicht Kapitel 10, sondern das ist Kapitel 27 mitgebracht. Da gibt es folgende Geschichte. Paulus ist auf dem Weg nach Rom mit diesem schönen römischen Schiff da, links unten. Und das Schiff gerät in Schiffbruch. Und nach vielen Tagen, als weder die Seeleute und auch die ganze Besatzung nichts mehr gegessen haben, weil ihnen wahrscheinlich speiübel ist und sie verzweifelt sind und fasten und etc. etc. und keine Hoffnung mehr da ist, erscheint ein Engel Gottes dem Paulus und verspricht Paulus im Namen des Allerhöchsten folgende Sache. Lieber Paulus, mach dir keine Sorgen, du musst vor dem Kaiser erscheinen. Und dieses Muss ist ganz typisch lukanische Redewendung und es ist ein souveränes Muss. Immer wenn bei Lukas oder in der Apostelgeschichte steht, du musst, heißt, da gibt es kein Rütteln. Da gibt es kein, ja vielleicht auch doch nicht oder vielleicht doch, Muss ist Muss. Damit verbirgt sich Gott in seiner Souveränität. Es wird gar nicht anders kommen. Du musst. Das ist eine gute Botschaft, das ist die beste Prophetie, die man kriegen kann. Mitten im Sturm kommt der Engel und sagt, du musst vor den Kaiser. Yes! Ich weiß, wer den Schiffbruch überleben. Nummer zwei der Verheißung, lieber Paulus, all die Leute, die auf dem Schiff sind, Gott gibt sie lebendig in deine Hand. Keiner wird verloren gehen, sondern ihr werdet zusammen auf eine Insel stranden. Das Schiff wird verloren gehen, aber keine Seele wird sterben. Und Paulus, mutig wie er ist, geht an Deck und sagt, alle Leute mal herhören, heute Nacht oder wann es war, ist ein Engel mir erschienen, wir werden alle überleben, preist den Herrn, Halleluja, er hat es mit seinem Wort verbürgt, alles wird gut, lass die Seile los, lass uns den Whisky trinken und die Barmherzigkeit Gottes feiern. Und dann passiert das Nächste. Die Matrosen sichten tatsächlich Land oder zumindest mit ihren Messgeräten, haben Angst, dass sie auf irgendwelche Klippen stoßen und machen Folgendes. Sie sagen, lass uns unsere eigene Haut retten. Wir sind zwar nahe an der Küste mit diesen gefährlichen Klippen, aber es ist noch ziemlich weit zum Schwimmen. Wir machen einfach mal Folgendes. Wir hauen einfach ab. Lasst die Besatzung, ja, diese Nicht-Fischköppe, doch untergehen. Hauptsache, wir retten uns. Und dann kommt Paulus ans Deck und sagt, pass mal auf, liebe Soldaten, lass die auf keinen Fall ins kleine Rettungsboot und abhauen, denn wenn die abhauen, ist unser ganzes Leben verloren und wir werden zugrunde gehen. Und ich lese die Dinge und denke mir, Mensch, Paulus, du musst doch mal entscheiden. Also was denn jetzt? Eben gerade noch die große Klappe gehabt und gesagt, der Engel des Herrn ist mir erschienen und wir werden alle gerettet werden. Und 5 Minuten später heißt es, die dürfen aber auf keinen Fall von Bord gehen, denn wenn die von Bord gehen, dann werden wir alle verloren sein. Versteht ihr das Dilemma? Man muss sich hier irgendwo mal entscheiden, was gilt denn jetzt? gilt die Verheißung Gottes, ihr werdet alle euer Leben behalten, oder müssen die doch tatsächlich was tun, damit es so passiert? Und an dieser Geschichte sehen wir, dass diese beiden Dinge auf wunderbare Art und Weise zusammengehören. Die Verheißung Gottes war wahr und verlässlich und real. Es werden alle Menschen gerettet werden. Und in dem Augenblick, wo etwas schief zu gehen droht, dass die Verheißung in Erfüllung kommt, gibt es eine Warnung. Ihr müsst aber Folgendes tun. Und Gott benutzt die Warnung souverän, um letztendlich seine Verheißung doch zu erfüllen. Und ich glaube, auf dieselbe Art und Weise funktionieren die Verheißungen und die Warnungen im Neuen Testament. Wir können eine absolute Sicherheit haben, dass seine Verheißung real ist. Christus ist dafür verantwortlich, dass wir ultimativ ewiges Leben haben werden. Es hängt nicht von uns ab. Wenn es von uns abhängt, sind wir verloren. Aber es hängt an seiner Treue ab, dass er uns nahe bei ihm hält. Und wenn Warnungen kommen und wenn Gemeindedisziplin initiiert wird, dann entsteht das nicht entgegen der Warnung. Dann ist es nicht dazu da, um dir dann doch etwas Zweifel einzupflanzen, sondern sind die Warnungen dazu da, um die Verheißung, die Gott uns gegeben hat, in Erfüllung zu bringen. Ich denke, Gott hat eine wunderbare Art und Weise mit unserem Leben. Er ist dafür verantwortlich. Es ist seine Gnade und Barmherzigkeit. Und die Warnungen sind nie dazu gegeben, dass wir Furcht haben müssen, ob wir es vielleicht doch nicht schaffen. Sondern in dem Augenblick, wo wir oder in jeder Lebensphase unseres Lebens, sollen wir auf ihn vertrauen, dass er es ist, der uns nah bei ihm hält. Wie gehen wir jetzt praktisch damit um? Oder lass mich Schluss machen mit der Predigt mit zwei wunderbaren Doxologien, die zeigen, dass es wirklich die wunderbare Gnade ist, von Gott ist, die uns erhält. Paulus schreibt hier im 1. Korinther Kapitel 1, von Vers 7 bis zum 9. Ihr wartet auf die Wiederkunft von Jesus, liebe Korinther. Er wird euch auch befestigen bis ans Ende. Das heißt, er ist dafür verantwortlich, dass wir nah bei ihm bleiben. Dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und warum, woher haben wir die Zuversicht? Woher hast du die Zuversicht, dass du untadelig eines Tages vor Gott stehen wirst? Woher hast du die Zuversicht, dass du nicht heute angebetet hast und morgen vielleicht nicht mehr? Hier kommt die Zuversicht in Vers 9. Gott ist treu. Gott ist dir gegenüber treu. Er würde deinen Glauben bewahren. Er wird es bewirken, dass du bei ihm bleibst, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus. Und hier nochmal im Judas, in einem Brief, wo man kaum erwartet, dass Gnade drin ist, schreibt Judas im Vers 24 bis 25, weil es gibt nur ein Kapitel. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Frohlocken hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Das heißt, was diese Doxologie, was diese Hymne der Anbetung macht, ist Folgendes. Sie sagt, wer ist dafür verantwortlich, dass du nicht strauchelst und fällst. Und dann heißt es, Gott, dir sei Dank, dir sei Ehre, dir sei Anbetung, weil groß und wunderbar bist du. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen schmecken, wie wunderbar und wie faszinierend Gottes Treue ist. Weil ich gebe euch als letztes noch ein Beispiel mit, währenddessen die Musiker schon hochkommen können. Wir machen noch was Besonderes miteinander. Als ich so ungefähr 2 Jahre im Glauben war, hatten wir einen Prediger bei uns in der Gemeinde, der über die Offenbarung gepredigt hat. Und zwar über die Stelle, dass es ein 1000-jähriges Reich gibt, wo der Teufel nochmal losgelassen wird. Und der Prediger, nach meiner heutigen Sicht fälschlicherweise, erzählte damit, dass der Teufel losgelassen wird, um die Christen zu prüfen, ob sie tatsächlich bei Gott bleiben. Und Gott nochmal aussortieren will, wer nun wirklich zu ihm gehört und wer nicht zu ihm gehört. Und als ich die Predigt gehört habe, in meinem jugendlichen, übergroßen Selbstbewusstsein, habe ich, genau wie Petrus, gesagt, lass die anderen fallen. Ich stehe durch die Angriffe des Feindes. Ich habe Hingabe für dich, Jesus Christus. Das hat mich nicht so gestört. Aber was so einen bitteren, kleinen bitteren Beigeschmack eingefügt hat, war diese Idee des fernen Gottes, der dasteht und sagt, mach mal, ich schau zu. Und diese Idee ist erst, diese bittere Idee, weil es entspricht nicht der Wahrheit, ist erst wieder herausgenommen worden, als ich die Geschichte gelesen habe, die ich euch schon gesagt habe, dass Jesus zu Petrus sagt, ich habe für dich gebetet. Ich habe für dich gebetet. Und meine Gebete sind ultimativ dafür verantwortlich, dass du stehst und dass du dran bleibst und dass wir uns von Angesicht zu Angesicht wiedersehen. Ich bin dafür verantwortlich und meine Treue ist es. Halleluja und Amen. So ganz praktisch, was machen wir damit? Ich denke, es ändert unsere Sicht, dass wir oder es ruft uns dazu, beide Seiten ernst zu nehmen. Wen hat das letzte Mal gesagt, dass er davon überzeugt ist, dass auch wenn wir nicht einen einzigen Dienst mehr in der Gemeinde machen, wir trotzdem gerettet sind? Und das stimmt und dazu sage ich Halleluja und Amen. Wozu er keine Zeit hatte und ich auch nicht mehr, aber ich trotzdem zu machen. Es war noch zu erklären, dass aber es nicht so ist, dass Gottes Gnade uns auf unseren Stühlen sitzen lässt und wir einfach nur die Zeit abwarten. Sondern ich glaube, wenn uns Gnade wirklich gerettet hat, dann wird sie uns dazu bewegen, Teil davon zu haben, der Gemeinde Gutes zu tun und der Welt Gutes zu tun. Wenn uns Gnade gerettet hat, dann wird sie auch unser Leben verändern und uns willig machen, ihm zu dienen. Und das ist eben das Besondere und das Faszinierende von Gnade. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich mache Schluss mit Reden. Simon macht die Schlussansagen. Und dann machen wir aber noch, dann gibt es noch ein kleines geisterliches Schmackerli. Würde der Schwabe sagen, oder?
Geschmäckchen oder so.
Geschmäckchen.
Schmeckerl.
Schmeckerle.
Wie? Geschmäckle. Also, ich habe jetzt die schwierige Aufgabe, kurz nochmal einen Infoblock einzubauen. Ich finde, mit so tiefen Gedanken ist das jetzt irgendwie ein bisschen artfremd, aber wir wollen ganz bewusst das lieber jetzt vorziehen, um dann einfach den Gottesdienst nochmal irgendwie tief zu beenden. Also kurz ein paar Infos. Wir hatten jetzt in diesem Monat ja verschiedene Male die Möglichkeit gegeben, dass Leute, die sich interessieren, mal in verschiedene Dienste reinzuschnuppern, dass wir so Praktika anbieten. Und dazu gab es jetzt immer wieder oben in der zweiten Etage so ein Infotreffen und das gibt es auch heute nochmal. Wer das gerne mal einfach sich ein bisschen ausprobieren möchte, experimentieren, was vielleicht zu dir passt, Einladung dann mit nach oben zu kommen. Dann haben wir wieder in der Ecke rechts nach dem Gottesdienst für euch ein Gebets- und auch ein Heilungsteam. Das heißt, wenn du irgendwie was mitträgst, wo du sagst, oh, das spricht mich jetzt noch an oder ich muss unbedingt nochmal für mich beten lassen oder ich habe irgendwie eine Krankheit, dann ist das für umsonst. Also ist gratis, aber nicht umsonst. Und auf der Seite werden wir beten für Micha und Marilie Schubert. Die fahren nach Äthiopien und werden dort, denke ich mal, Efi besuchen. Und da wollen wir für sie beten, dass sie eine starke Reise erleben. Und sie einfach mit Segen dann senden. Und dann haben wir immer wieder die Ansage am Ende, dass wir euch einladen wollen, dass ihr eine Kleingruppe findet. Und zwar, wir haben neben den Hauskreisen, haben wir auch vor kurzem Interessengruppen gestartet. Und da gibt es so spannende Angebote wie Mama-Baby-Sport oder so Design to Dance mit Tanz, Gott anbeten. Also wir haben da so wie 7, 8 Gruppen, die auch ein bisschen was Neues darstellen. Da gibt es oben am Infopunkt, wenn ihr die Treppe raufgeht, einen Computer, da seht ihr das alles und da könnt ihr auch die Leute fragen. Und ich will an der Stelle auch nochmal ganz herzlich Danke sagen für alles, was ihr finanziell gebt. Ich habe so die Woche drüber nachgedacht und dachte, es ist schon erstaunlich. Zum Beispiel mein Nachbar, der Sam, der arbeitet an der Baustelle bei uns, an der Oskar-Röder-Straße. Und scheinbar reicht's. Also es ist jetzt bestimmt noch Platz da, dass man noch weiter spenden kann. Aber irgendwie dachte ich nur, ist erstaunlich so einfach, dass wir als ganze Gruppe, dass wir das ermöglichen, dass wirklich Leute angestellt sind, um zum Beispiel an der Baustelle zu helfen oder Leute, die bei Medien mitarbeiten oder im Büro sind. Und irgendwie muss ich sagen, bin ich einfach dankbar, dass das so möglich ist. Danke. Ihr dürft gerne euch selbst applaudieren. Also ich finde es klasse. Eigentlich unerwartet. So, wir haben sonst keine weiteren, wir bekommen keine staatlichen Mittel oder so. Das alles, was ihr hier seht, ist alles nur von uns finanziert und getragen. Genau, und ansonsten eben gerne die Einladung nach oben. Wir sind eine Mitmachgemeinde und jetzt ist der Infoblock zu Ende und jetzt geht es nochmal tiefer.
Genau. Ich habe mir gedacht, dass wir zusammen die erste Frage und Antwort des Heidelberger Katechismus zuerst auf uns wirken lassen und dann zusammen nochmal sprechen. Weil er auf so eine wunderbare Art und Weise, und jetzt wäre es nicht schlecht, wenn wir die Folie nochmal haben, das zusammenfasst, was wir inhaltlich in der Predigt gehört haben. Und ich mache das mal so, ich lese es erstmal. Ihr könnt meinetwegen gerne schon anfangen zu spielen. Und dann machen wir es so, ich lese es und die Musiker werden spielen und wir können es einfach auf uns setzen lassen. Und dann lesen wir es zusammen und singen noch ein Lied zusammen. Der Heidelberger Katechismus von 1563, 450 Jahre gereift, fragt in der ersten Frage: Was ist dein einziger Trost? Und in der damaligen Sprache hieß das: Was ist deine primäre Freude im Leben und im Sterben? Woran machst du dein Glück fest? Was bringt dir Freude im Alltag in guten und in schlechten Zeiten? Jetzt kommt die Antwort. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meinem Heil dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. So, ich lese es nochmal. Was ist dein einziger Trost? Was ist deine primäre Freude im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meinem Heil dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu dienen.